lieber den Carmichael Jackson. Ob das der Folgentitel wird, wir werden es sehen. Damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen. Who the Germany Talk ist wieder am Start. Und ja, ich bin der Bene, man kennt's und man kennt mich. Und ich bin nicht alleine hier drin oder in eurem Spotify drin. Jules! Du hast es auch mal wieder zumindest reingeschafft, du willst die Leute auch über Spotify belästigen. Ich hatte als Folgen oder als Opener zwei Ideen, nämlich dieser blöde Smoother Carmichael Jackson Satz oder dieses I'm Tired Boss. Kennt jeder vom Meme her, weil ich glaube, diese Stimmung trifft es auch ganz gut.
Ich glaube, es sind viele Memes zur momentanen Lage der Saints-Fans passen. Es ist immer Jahr für Jahr ich wunderschön. Durch welche neuen Stadien der Enttäuschung man da gehen kann. Die sind ja auch von meiner Seite selbst und habe die Ehre. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und interessanterweise uns hören mehr Leute über Apple Podcasts zu als über Spotify. Ich habe gar nicht gewusst, dass es gibt so viele andere Plattformen. Also vielleicht bin ich da alteingesessen. Für mich gibt es nur Spotify.
Dann spuken wir halt über Apple Podcasts oder über Amazon Prime, über Deezer, was es nicht sonst noch alles so gibt bei euch im Kopf oder in euren Kopfhörern rum. Ja, schön, dass alle da sind. Legen wir los. Jules, bevor wir das Spiel ein bisschen auseinander... Ja, recht viel schöner wird die Folge nicht mehr, keine Sorge. bevor wir das Spiel so ein bisschen auseinanderklamösern, die Frage aller Fragen, wie war die Watch Party? Ey, du schaust... nicht müde aus, muss ich sagen. Du schaust relativ fit aus.
Nee, ich fühle mich auch lustigerweise relativ fit. Stimmt, ich müsste eigentlich müde sein. Ich habe noch gar nichts geschlafen eigentlich.
Football-Fan und Student.
Ja, ich bin froh, dass ich heute nicht arbeiten muss. Morgen müsste ich eigentlich, aber ich versuche das zu tauschen noch. Mal schauen, was da wird. Es war sehr gut. Einer unserer treuen Hörer hat uns ausgeholfen, weil der dann doch die etwas bessere Hardware hat zum Streamen. Aber ich bin da an etwas dran, wie wir das Ganze flüssiger machen können. Aber ja, es war so nicht schlecht. Ich in Österreich, wie es gehört, war natürlich immer 10 Sekunden hinten. Deswegen habe ich mich da eher schweigsam etwas zurückgehalten, auch weil ich bei meiner besseren Hälfte zu Hause bin. Die musste am Dienstag arbeiten. Deswegen wollte ich da auch nicht zu viel Lärm generieren. Zu viel Lärm haben wir dann auch die Saints jetzt auch nicht wirklich generiert. Zumindest keinen positiven.
Definitiv. Warum ihr euch fragt, warum die Folge am Mittwoch kommt, in der Früh nicht, am Dienstag in der Früh. Ganz einfacher Grund. Ich habe Mitte des zweiten Viertels Schuss geschrieben. Ich habe für diesen Mist keine Zeit und keine Nerven und habe tatsächlich ausgeschaltet. Dementsprechend haben wir nicht direkt nach dem Spiel aufgenommen. Aber ich habe mich natürlich erkundigt, wie es war. Und ich muss am Ende sagen, ich war ja fast froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Schuss, wir sind jetzt schon so weit. Das war das erste Saints-Spiel, was ich bewusst vor der Halbzeit abgeschalten habe. Das letzte Mal, als ich das getan habe, war 2019 bei den Raiders, wo ich mir gedacht habe, ach, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Da waren wir durch, da haben wir verloren, jetzt haben wir verloren, ich sollte das nicht mehr machen. Ja, wir sind müde. Wir hatten uns alle eigentlich zu dem Zeitpunkt der Saison ein bisschen was anderes erhofft oder erwünscht, dass wir nicht über das diskutieren müssen, worüber wir jetzt dann diskutieren. Aber lassen wir die ganze Geschichte von vorne mal aufrollen. Saints starten, eigentlich wie man es von ihnen gewohnt ist, nicht an einem 3 and out, aber weit sind wir auch nicht gekommen, hatten 4 Plays, wenn der erste schöne Pass zu Lave, der ging über 15 Yards, danach ging nicht viel. Thema, was wir hatten bei 2 und 10, wurde Camara gelaufen, nachdem er davor schon ein Target hatte für 0 Yards. Kann man darüber diskutieren, glaube ich, müssen wir jetzt auch nicht immer aufrollen. Ich gebe dir auch bei den Punkten immer recht, dass du sagst, du kannst dich immer bei zweiter und lang immer gleich werfen. Das ist ja auch irgendwann auffällig. Sollten wir aber später im Spiel noch dazu kommen. Ja, soweit, schnelles Out kennen wir. Braucht man jetzt nicht in Panik verfallen. Was mir dann sehr gut gefallen hat, die Ravens ja auch nicht wirklich weit gekommen hatten. Auch nur 4 Plays, danach ein Out. Ja, soweit wir waren, in der Defense am Anfang zumindest ganz gut da und Lamar Jackson musste auch erstmal so ein bisschen sich einfinden. Wie reagiert denn die Saints Defense auf sein da doch eher laufgeprägtes Spiel?
Das musste auch der Plan sein. Du musstest Lamar Jackson dazu bringen, dass er wirft, weil da ist er halt. Weißt du, ich will jetzt nicht über einen Spieler rumtreten, der ins Grund und Boden gelaufen ist, aber für mich ist. Ich habe meine Probleme mit Lamar Jackson. Weil wenn Plan A nicht funktioniert, so viel kann man sagen. Plan A hat über das ganze Spiel gegen die Saints danach funktioniert. Aber wenn das nicht funktioniert, er kann dir das Passing geben. Kein Spiel gewinnen, glaube ich. Das ist teilweise wirklich ugly. Er lebt im halt vom Run-Game, was ihm auch mehr Möglichkeiten im Passing-Game erlaubt. Und das ist einfach so dynamisch und so gefährlich. Und das, was sie machen, machen sie einfach unglaublich gut. Also es gibt kein zweites Team, das ihren Plan für ihren Gameplay meistens so gut umsetzen können wie die Ravens. Das Problem ist bei denen meistens, was machst du, wenn Plan A nicht funktioniert? Das war meine Hoffnung, dass man das unterbinden kann, so wie im ersten Drive, Run-Game, diese Zone-Reads so gut wie möglich unterbieten, auch durch Second- und Third-Level Engagement, sprich Linebacker und Safeties. Das habe ich dann später im Spiel dann doch sehr vermisst.
Definitiv. Deswegen auch so ein Punkt, warum die Ravens halt bisher auch nie weit einen tiefen Playoff-Run starten konnten, weil eben Lamar Jackson die Limitierungen doch da sind. Auch in gebührendem Respekt, aber gesagt, umsonst war der Mann auch nicht MVP. Aber trotzdem, ich gehe dir schon recht. Also Lamar Jackson hätte man, dass er uns über die Luft so wehgetan hat, ja, hat auch damit zusammengehangen, dass er viel auf Alante Taylor gerade am Anfang gegangen ist. Und Alante Taylor leider nicht die Zahlen auflegen konnte, die er die letzten zwei Spiele aufgelegt hat, hatte merklich Probleme, obwohl, ja, gerade mal so die B-Receiver eigentlich bei den Ravens auf dem Feld stand, fand ich ein bisschen schade. Was ich noch schade fand, nach dem ersten Punt der Ravens, der kommt an der Saints 47 runter, Rashid Shaheed hatte keinen Bock oder keine Ahnung, warum er gemeint hat, nee, ich gehe da nicht hin, weil der Ball geht, keine Ahnung wohin, er gedacht hat, dass er hingeht, haben wir mal locker flockig 30 Yards verloren, knapp anstatt an der eigenen 47 sind wir irgendwo hinten an der eigenen 20 gestartet. Kamen natürlich auch gleich die Ansagen, ja, wenn er getackelt wird oder ähnliches und verliert den Ball, dann ist er der Depp. Ja, aber wir sind A, in der NFL und B, ich weiß nicht, ob er den Drill von dem Ball falsch eingeschätzt hat, aber er hat sowieso ja immer Yards verloren, auch wenn er Ball einen Linksdrill hatte und nach links außen rausgegangen wäre, hätte er auch nochmal 5 Yards wahrscheinlich verloren oder selbst 3. Mach halt einfach einen Fair Catch. So, der Ball geht nach hinten, geht natürlich nicht hinten raus, da hast du 30 Yards verloren. Ja. Sowas nervt mich. Hättest du mit einem Fair Catch einfach regeln können.
Ja, das war wahrscheinlich im Moment kurz rechts. Ich glaube, ich war Gott sei Dank nie Returner. Hätte ich nie sein wollen, weil ich hätte, glaube ich, zu viel Schiss. Aber das ist deine Aufgabe. Ich glaube, das hat er in dem Moment falsch eingeschätzt. War vielleicht für einen kurzen Moment nervös und wollte dann auf ganz normal gehen. Aber natürlich, den musst du einfach auffangen. Fair Catch. Da müssen auch dann die Gunner wissen, wenn sie ein kürzerer Punt ist, so weit wie möglich weg von der Kugel, weil das da Fehler passieren können. Das war erst im Thursday Night Game die Woche zuvor, Ravens gegen Bucks, wo der Bucks-Spieler seinen eigenen Returner reinläuft und einen Fumble, was die Ravens recovered haben. Deswegen, ja, wenn du das so einen Scheiß-Moment hast,
musst
du
davon immer ausgehst, dann kannst du überhaupt gar keinen Fair Catch mehr machen, dass dich dein eigener Gunner über den Haufen läuft.
Das rede ich jetzt über den Gunner. Das war da nicht mein Fall. Das war einfach, der hat im Moment irgendwas, weiß nicht, vielleicht war er nicht ganz da, kurz erschreckt, irgendwas, vielleicht war er zu kurz, dass er da vorchasen musste. Ich habe es nicht genau gesehen, mich jetzt auch überrascht. Aber natürlich, tat richtig weh.
Ja, definitiv.
Wir haben daraus keinen Vorteil geschlagen.
Genau, so war ich eigentlich kein guter Start. Ich hatte dann am Anfang, gut, unser zweiter Drive endet ja, oder startet ja fast mit der Katastrophe. Zuerst Tip Ball wird intercepted. Ich habe gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Kam zurück, war eine Pass Interference. Schiri ist generell zwar ein bisschen kleinlich gepfiffen, aber auf beiden Seiten, muss man sagen, und dann gleicht sich's wieder aus. Von daher, die Pass Interference pfeift nicht jeder. Können wir glücklich sein, dass die gegen Juwan Johnson gepfiffen wurde? Ja, Kontakt ist da. Ich bin trotzdem noch der Meinung, wir spielen Football und kein Schach. Haben wir Glück gehabt. Soweit, kurzer Pass zu Washington, der macht 7 Yards. Dann Kamara, der ja auch schon im ersten Drive durch die Mitte laufen, nicht wirklich viel erreicht hat, schafft wenigstens 2 Yards. Dann hast du ein 3-1, gibst Kamara den Ball und der wird von Roquan Smith getackelt für No Gain. Spielt beim 4-1 an der New Orleans 31, musst du punten. Hier hatte ich mir dann schon eigentlich Taysom Hill erhofft und hier, es ist ja mir auch am Ende egal, ob Taysom Hill den läuft, ob Adam Troutman den durchläuft, ist mir wirklich egal, wer den da durchläuft. Was ich nicht verstehe bei einem 3-1, was du eigentlich sehr, sehr selten gesehen hast in dem Spiel, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Wieso gehst du nicht mit dem Heavyset aufs Feld? Es weiß jeder, dass ein Lauf kommen wird. Wieso schickst du nicht einen Fullback vorne weg oder einen umgebauten Titan als Fullback und eben einen Kamara, einen Washington, einen Hills mehr, dann wurscht, wer da läuft. Wieso lässt du Kamara so einfach ins Verderben laufen? Bei einem 3-1. Ist ja nicht so, dass das 2-1 das war.
Hat mich auch überrascht. Vor allem, man hat ja gewusst, Saints, sie wollen lauflastig sein, was ich auch die Idee des Gameplans verstehe ich, dass du gegen so eine Mannschaft sagst, du willst viel Ballbesitz haben, viel Time of Possession, dass du in der Situation auch läufst, finde ich vollkommen okay. Sie, wenn sie es wahrscheinlich argumentieren haben, dass mit einem Single Set vielleicht die Box nicht ganz so gefüllt ist, und das ist, dass das Alvin Kamara dort leicht ein Gap findet. Ich sage bei 3-1, scheiße ich auf Gaps, da will ich 11 gegen 11 haben und Dirty Yardage. Deswegen, John Howard hat noch nicht wirklich viel gesehen. Das war bei einem Play, erster und 10, habe ich genau gewusst, das wird eine Play-Action und das soll einfach nur für die Protection helfen, so war es noch. Wirklich viel John Howard habe ich da auch nicht gesehen. Und das ist halt, wir werden über Coaches und Koordinatoren viel kritisieren. Mein größter Kritikpunkt ist, wieso sagst du immer das eine und machst dann das genaue Gegenteil im Spiel? Das ist so ein bisschen das, was ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Ja, man muss auch gleich vorweg sagen, ja, unsere O-Line oder Run-Game war nicht gut genug. Man muss aber auch sagen, dass die Ravens Front 7 einen sehr guten Job gegen uns gemacht hat. Muss man auch anerkennen.
Muss man anerkennen, der Ausdruck nicht gut genug. Unser Run-Game war für den Arsch. Und zwar von vorne bis hinten. Wir haben 15 Läufe gehabt für 48 Yards. Als eins der laufstärksten Teams der NFL bisher. Der NFL-Saison, wo die eigentlich gerade durchs Run-Game getragen wurde. Du hast, kannst dich ja im Kalender mal anstreichen, das Trainerteam insofern schon mal kritisiert. Du sagst immer das eine, machst das andere. Hier fällt mir vor allem eine Statline auf, Taysom Hill, ein Carry, ja. 6 Yards.
Vor allem, wir haben
wollen die mich verarschen? Oder wen wollen die verarschen? Sich selbst, uns alle zusammen? Was soll das? Du hast das ganze Spiel über gesehen, Kamara hat Probleme. Spätestens in der zweiten Halbzeit musst du da mehr auf Taysom Hill gehen, weil du weißt, wenn es der nicht laufen kann, wenn es der mit der Füße nicht laufen kann, gut, dann muss ich komplett vom Run-Game weggehen. Aber dass du es mit Hill nicht probierst zu laufen, verstehe ich nicht.
Vor allem, das ist das eine Play, was die meiste Production liefert. Natürlich, du laufst mit Hill im Spiel nicht so oft wie mit einem Kamara, das ist schon klar. Aber die Production, die Taysom Hill hat, die hat kein Running Back in der Liga, die hat kein Quarterback, auch kein Lamar Jackson in dieser Liga. Und das verstehe ich nicht. Wir haben die Möglichkeiten, womit es funktionieren kann, muss man sagen. Weil, ob es dann wirklich funktioniert, ist was anderes. Und wahrscheinlich wird es gegen die Ravens, die jetzt nicht so gut funktionieren wie gegen die Raiders, aber wir haben das und du musst es zumindest versuchen, weil ich sage, wenn Plan A nicht funktioniert und du einen verdammt guten Plan B hast und es weiter mit Plan A versuchst, weiß ich nicht. Und das sind dann so Kleinigkeiten, die mich dann doch schon irgendwo stören. Weil man hat es das ganze Jahr gesehen und ich finde es Hill gegenüber auch unfair, eh mit so einem Monstervertrag, wieso setzt du ihn nicht mehr ein, wenn es funktioniert? Es ist nicht daran gekoppelt, dass du ihn nur so wenig einsetzt. Der macht ja auch bei 15 Snaps eine Mega-Production. Das sag ich dir, das haben wir jetzt oft genug gesehen. QB Power ist eins der schwersten zu stoppenden Plays in der gesamten Geschichte der NFL wahrscheinlich.
Definitiv. Und vor allem, wie du sagst, Plan A hat nicht funktioniert. Was machst du? Ja, Plan A muss irgendwann funktionieren. Läuft nicht schief weiter. Pete Carmichael war... Ich war Jahre hinweg jemanden, der hatte nicht nur einen Plan A in der Schublade, der hatte die bis, ähnlich wie Ferrari das in der Formel 1 hat, bis Plan G durch. Und der hat dann sich immer wieder aus verschiedenen Konzepten auch bedient. Was ist da los dieses Jahr? Ich komme mir vor, als würde ich zum Teil da die Offense callen. Das wäre genauso einfallslos. Wahrscheinlich, das wäre sogar einfallsreicher, als es zurzeit ist. Traut man sich denn? Was glaubst du denn? Traut man sich denn nicht, dass man sagt, wir haben einen Gameplan, der ja vielleicht auch super geil hergerichtet sein mag, aber nicht funktioniert? traut man sich dann nicht dazu wegzugehen? Hat man Schiss dadurch, irgendwie eine Unruhe reinzubringen und dann halt wieder Turnover zu forcieren? Oder wieso gerade gestern? Wieso dieses krampfhafte Festhalten am Plan A? Warum? Und beziehungsweise war einfach auch vielleicht kein Plan B da, das kann es ja nicht sein.
Nee, das nicht. Natürlich, der Gameplan war Balllaufen. Balllaufen mit Kamara. Du willst Andy Dalton jetzt nicht die Kugel, das Spiel in die Hand geben, zu 100%. Das ist halt ein Problem, da mache ich auch Dalton jetzt keinen Vorwurf. Wenn du keinen Franchise Quarterback hast, kannst du das schwer tun. Vor allem, das ist unser Franchise Player, Alvin Kamara. Ist so. Und das muss dein Ziel sein. Lass Alvin Kamara funktionieren. Erster Punkt, was ich mir denke, ist, er funktioniert besser im Passing Game oder du brauchst ihn auch im Passing Game. Und wenn du willst, dass das Run Game funktioniert, ja, okay, du musst weiterhin deine Runs machen. Aber ich sage, da brauchst du mal Sachen. Taysom Hill, bring einen Washington, mach Short Yardage Spiel, mach Screens. Es gibt so viele Möglichkeiten, die du hast, aber es sind Kleinigkeiten, die für mich einfach unlogisch erwecken. Und wir wissen nicht, was dort abgeht. Der Gameplay wird erstellt eine Woche vorher, die Plays werden durchgegangen, aber diese Adaption zu Run, gib Kamara einen Ball, wenn das nicht funktioniert, wie man das kompensieren möchte, das weiß ich selber nicht. Natürlich, du musst es immerhin weiter probieren, aber muss ich auch ein bisschen adaptieren daran, wenn es nicht zu 100% funktioniert.
Ich meine, hier hatte ich symbolisch, kommt dann ein Spielzug im nächsten Drive, der vielleicht mir ein bisschen, der es ein bisschen erklären könnte, da kommen wir gleich drauf. Zurück, um ein bisschen auch wieder einen roten Faden zu finden, zurück zum Spiel, weil diskutiert wird am Ende hinten raus sowieso noch genügend bei uns beiden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Woche war generell sehr heiß. Was mich hier geärgert hat an dem Drive, also muss der sagen, endet mit einem Touchdown. Soweit du darfst, ja, einen Touchdown fahren, das ist ja nicht das Problem. Aber du hattest, gerade in diesem Drive, Third Down Defense war nicht da, war nicht vorhanden. Du hast, meistens die Ravens waren eigentlich auch relativ einfallslos, musst du sagen. Der erste war immer ein Lauf, dann hast du so ein bisschen Run-Pass-Option gehabt, dass du nicht schaust, was kann Lamar Jackson über seine Beine richten, hat meistens überhaupt nicht funktioniert. Aber sie haben dann, wenn sie 3 und 6 hatten, 3 und 8 hatten, ja, wirf Richtung Alante Taylor, der irgendwie übers Passing-Konzept bist du weitergekommen. Und das, und so haben sie sich halt einen Drive aufgebaut, der über 7 Minuten sehr lang gedauert hat. Du hast dich halt auch von der Baltimore 24 bis in unsere Endzone manövriert. Und ich halt einfach sehr schade finde, weil du sagst, es wird doch mal möglich sein, dann einen Stop zu generieren. Und dann, wenn du die Chance 3-4 Mal hast, so schlecht ist ja unsere Defense nicht. Und was halt auch wieder tiefgreifend ist, der Touchdown am Ende, Schuld von May oder Schuld von Matthew, wie siehst es du? Weil ich muss sagen, auf jeden Fall, Safety ist krasse Miscommunication. Natürlich steht am Ende wieder Matthew auch da, das geht in seine Ecke am Ende. Mm-mm. Aber ich kann auch sagen, mir ist es am Ende, natürlich sage ich jetzt als Fan, ich bin ja auch kein Defensive-Koordinator, mir ist am Ende auch scheißegal, wer das von den beiden verbockt hat, sind beides Veterans, verdienen beide gut Geld. Und eigentlich hat es geheißen, wir haben mit den beiden mindestens dasselbe Niveau an Safety-Duo wie letztes Jahr, theoretisch sogar ein Stückchen besser. Du siehst dieses Jahr davon leider noch nicht viel und sowas kostet dir richtig, richtig Punkte.
Ja, wahrscheinlich May. Es war 2 Safeties tief. Das war dieser Run auf die von der Ravens gesehen rechte Seite. Das ist die Seite von Marcus May, deswegen sage ich tendenziell eher May, weil Matthew hätte den viel längeren Weg und er hat den Receiver eigentlich auf seiner Seite. Deswegen, das ist sein, den Read macht er gar nicht. Es hat nur so gewirkt, weil May, weil auch der Run auf seine Seite gekommen ist, eher drauf gegangen ist, wo ich mir auch denke, ich muss nicht so hart pursuiten, wenn ich 5 eigene Leute vor mir habe. Vor allem, er muss wissen, in der Situation erst der letzte Mann. Ja, es war ein kreatives Play, dieses Quarterback Power Fake. Aber ja, was ich vorher sagen wollte, es ist nicht so einfallslos, das, was die Ravens machen. Es schaut so einfach, es schaut ja so unglaublich einfach aus, diese Zone Reads. Aber sie haben einfach so eine Vielfalt an Möglichkeiten und sind alle auf derselben Seite damit immer. Oder on the same page. Die wissen alle, was sie in welcher Situation machen müssen. Und deswegen hat es auch so gut funktioniert. Aber natürlich, wenn du da einen Third-Down-Stop hast, vor allem der schmerzhafteste war auf jeden Fall, wo du bei 2. und 6 den Sack noch generierst, durch Onimata, dann bei 3. und 8 halt diesen Pass auf Brogy, der hat richtig weh getan. Aber es war kein schlechter Drive, es waren immer Inches, aber die waren nie auf unserer Seite. Und das waren halt diese Kleinigkeiten, die dazu geführt haben, sie dominieren uns. Je länger du am Feld bist, desto müder wirst du. Und irgendwann, ich mache der Defense im vierten Quarter keinen Vorwurf mehr, dass die zu Tode gerannt werden. Weil wenn du so effektiv laufen kannst, dass du 5 Yards laufst, ohne berührt zu werden im Schnitt, tut sich jede Mannschaft dann leicht. Aber ja, tendenziell, um die Schuldfrage zu klären, von dem, wie es ausgesehen hat, die Courage, May, einfach weil es auf seiner Seite war.
Ja, also ich würde da auch, ich habe es mir angeschaut, es kommt von seiner Seite und ich bin mir sehr, sehr sicher, er stand auf der Weak Side, er muss mitgehen. Also ich sehe auch eher die, natürlich am Ende geht es in Matthews Ecke, ich habe wieder, weil Matthew war in meinen Augen... Matthew
ist von der anderen Seite gekommen. Er war genau, nur der letzte
Mal, weil May...
Ja. Ja. Was auch sein kann, ich muss mir das Play nochmal anschauen, es kann auch sein, dass, weiß nicht, vielleicht war ein Linebacker in Coverage auf ihn und der hat es verschlafen. Ich muss mir nochmal anschauen, aber ja, es hat aus Safety Position definitiv nicht gut ausgesehen, weil vor allem die sind wie im Fußball der Libero, der letzte Mann. Klar, wenn der es verkackt, fällt es mehr auf.
Genau, ne? Es ist halt, dass beide überrumpelt wurden, schauen halt im ersten Moment die Safeties blöd aus, da werde auch ich zuerst zusammengeschossen, wenn ich spiele, von daher, ob es da meine Schuld ist, wird danach geklärt, aber anhören darf sich mir zuerst. Ja, und sonst stehst du ja nicht als letzter Mann. Du hast angesprochen, Defense am Ende relativ müde. Ja, warum? Weil unsere Offense halt, also gerade auf dem Halbzeit 1, überhaupt keine Entlastung irgendwie zustande gebracht hat. Du hast im nächsten Drive dann, ja, natürlich wäre es dann mal wichtig zu antworten, auch mal ins Spiel reinzukommen, wieder nichts. Du hast natürlich eine Holdingstrafe, 10 Yards. Wenn du mit 21 schon starten musst, dann wird es generell schwer. Ich meine, die Saints machen da eigentlich noch relativ viel draus. Ein schöner Pass zu Kamara, der da wirklich 12 Yards noch rausholt. Und dann bei 3 und 8 wird Dalton gesackt. Schaut so aus, als wird Kamara seinen Block verkacken, beziehungsweise anblocken und sich dann rauswinden, die Lane zu Dalton zu früh freimachen. Ich muss aber auch sagen, protection-mäßig hat es mir nicht gefallen, dass, oder es hat bisher ganz gut funktioniert, dass McCoy das gecallt hat. Ich muss aber sagen, als Center sehe ich nicht das ganze Feld, so wie es der Quarterback sieht. Ich habe mir in mehreren Situationen, wo der Druck sehr früh gleich auf Dalton kam, halt auch gewünscht, da steht kein Rookie-Quarterback, da steht Andy Dalton. Der würde wohl erkennen, Blitz angezeigt, wo ist die starke Seite, dass er so ein bisschen in die Protection für seine O-Line ein bisschen eingreift oder auch einem Kamara einen Block anzeigt. Da kam das ganze Spiel aber ein bisschen wenig. Ja, du bist so eingefahren. Genau, du bist so eingefahren, der Center called, die Protection ist ja auch in Ordnung, wenn man sich im ersten Moment so einstellt. Und ja, wenn es einem Rookie passiert, ist okay, und Andy Dalton muss dann overtunen. In meinen Augen und dann sagen, hey, ich bessere noch mal was aus. Kam leider das ganze Spiel viel zu wenig. Ja, so bist du halt am Ende vom ersten Quarter. Du hast offensiv einen Scheißdreck zusammengespielt. Und ja, was sie halt Glück hatten, die Ravens sind auch nicht dann so ins Spiel mehr reingekommen in der Zwischenphase. Was mich da genervt hat in dem Drive, vielleicht kannst du dich erinnern, Lamar Jackson verliert schon einen Ball, genau. Und kriegt ihn dann wieder, wird nicht gesackt, kriegt noch die Möglichkeit, die tiefe Bombe zu schmeißen, wurde Gott sei Dank von der Taylor abgewehrt.
Und aber da Alter, muss ich die Defense...
Es ist ums Arsch lecken, aber Alter, der, wenn ein Ball fumbelt, dann muss ein Cam Jordan, dann muss, egal wer da kommt, kommen und Jackson muss eigentlich in seiner eigenen Endzone, der muss so hart getackelt werden, dass der hinten in seiner eigenen Endzone liegt, wenn der einen Fumble aufhebt, sag ich dir, wie es ist.
Ja, der Typ ist halt verdammt wendig. Ja, stimme ich dir zu, die Line musste ein bisschen mehr generieren. Ich musste aber auch die Secondary loben. Das sind Broken Plays und das ist immer das, wo es sein kann, dass ein Receiver komplett wide open ist. Around the Taylor, Hut ab, tolle Coverage. Weil ich habe schon gesehen, der wirft den Ball noch los und ihr wusst, da ist jetzt ein Receiver und da ist meilenweit kein Cornerback, gerade das nicht in die Endzone reingehen kann. Das war, wenn wir ein paar positive Sachen rauskristallisieren wollen. Die Outside-Coverage von den Cornerbacks war gut in dem Spiel. Die war wirklich gut.
Definitiv. Wir kriegen den Ball. Kurze Passzeit an Troutman, seid in Ordnung. Dann gibt's aus 2 und 2 wird 2 und 7, weil Fall Start Strafe gegen Ryan Ramczyk, die O-Line, ja, hat in der Phase ein bisschen Strafen gesammelt. Darf natürlich von einem Ryan Ramczyk nicht passieren. Kriegen Gott sei Dank die Yards wieder geschenkt, nachdem man dann mit Washington für minus ein Yard gelaufen ist, durch eine Neutral Zone Infraction. Und dann war es dann der Punkt, war, wo ich abgeschalten habe, übrigens. Kurzer Pass, Juwan Johnson wird 3 Yards gebraucht, er läuft die Route für 1 Yard. Das mag verschiedene Gründe haben, warum er das gelaufen ist, so. Aber auch da muss eine Konsequenz daraus gezogen werden, weil das war nicht das erste Mal in der Saison, ich erinnere da an Jarvis Landry in London bei den Vikings, der auch die Curl zu früh dreht. Und dann fehlt es 1 Yard. Leute, wir spielen NFL, ihr werdet doch wissen, wenn ich 3 Yards brauche, entweder wird das vom Coordinator gescheit gecallt, oder du als fucking ein Veteran, er ist jetzt auch schon ein bisschen dabei, Juwan Johnson, du läufst bis zu dem, die 3 Yards zu dem fucking Marker und drehst dich dann erst um.
Ja, habe ich mir mehr erwartet. Das ist jetzt ein Punkt, wichtig, ich will das jetzt nicht verteidigen, weil ich glaube, er kann sich zumindest immer noch vorschmeißen. Er muss wissen, bei 3rd and 3, du brauchst das First Down. Ich habe das restliche Play nicht im Kopf, was ich mir noch vorstellen kann, weil ich weiß, das spielen gerne die Saints, dass er vielleicht nur einen Spieler wegziehen wollte und dass dahinter ein Spieler frei wird und er vielleicht den Ball nicht erwartet hat, dass er vielleicht gar nicht Teil des Plays war. Das soll auch keine Entschuldigung sein, das ist das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wieso er vielleicht auch selber überrascht war, wieso er den Ball kriegt, weil du hast oft Routen, wo du eigentlich weißt, von 100 Mal werde ich 99 Mal nicht den Ball kriegen. Weiß ich nicht, habe ich keine Ahnung, sage ich auch, da muss das First Down keiner machen. Hat komisch ausgesehen, hat wirklich komisch ausgesehen, war so ein, sagen wir, es war ein Dämpfer. Ich glaube, das ist so ein netter Euphemismus.
Das war mein Dämpfer eben zum Ausschalten. Danach kommt, was kommen musste, die Ravens scoren. Da hat man dann schon gemerkt, die Defense war zu dem Zeitpunkt zu lange auf dem Feld. Ich finde, da ist sehr viel dann gegangen, weil die Defense müde war zum Ende dann, oder bis dann Ende Richtung zweites Viertel ging. Alante Taylor verletzt raus, so kommen wir dann gleich mal auf die Verletzung zu sprechen. Aber auch hier, da hattest du 2-15-Situation für die Ravens, die machen 3-8 raus und da fängt sich Taylor 19 Yards, sowas. Ah, sowas, die ganze, da kann die ganze Stimmung komplett einfach, dieser ganze Glaube von der Defense einfach komplett verschwinden, wenn die jedes Mal einen mittleren Weg finden. Ja, wir hatten keine Möglichkeiten, eigentlich einen besseren Cornerback oder irgendwas zu bringen. Das war ja auch das Pech, dass du jetzt sagst, gut, Taylor hat massiv Probleme, ich stelle Roby hin. Ging halt nicht, weil Roby ja nicht mit dabei war. Deswegen, das hat Jackson gnadenlos ausnutzen können, auch vom Scheme her. Am Ende, sie haben sich immer durchs Passing Game dann gerettet. Die Saints konnten eigentlich so weit, das Running Game so weit dann doch gut zumachen. Am Ende gibt es den Touchdown. Wir haben noch 2 Minuten auf der Uhr. Frage, bevor es weitergeht: Injury Update zu Alante Taylor. Hast du was gehört?
Nee, ich glaube, er hat dann sogar noch weiter gespielt.
Okay.
Pete Werner habe ich leider noch nichts gelesen, habe ich nochmal nachgeschaut. Ich weiß nicht, was es ist. Deswegen, ich weiß gar nichts, ich weiß absolut nichts. Wenn ich jetzt raten müsste und eine Vermutung, also wenn ich jetzt wirklich raten müsste, was es sein könnte, Achillessehnenriss, wenn ich jetzt raten müsste. Ich hoffe es nicht, muss auch nicht sein, aber so wie das ausschaut und so wie es war, muss irgendwas beim Knöchel sein. Ich glaube nicht, dass er umgeknickt ist. Deswegen, ich weiß es nicht, das hat auch keine Bedeutung, das ist, was ich so aus Erfahrungen oft daraus schließen würde. Muss man auch überlegen, ich hatte eine super Diskussion, da wir auch mit Verletzungen Saints gesprochen haben, ob der Kunstrasen in NFL nicht ein bisschen überholt ist. Ich weiß, viele Spieler aus dem Grund lieben ihn, ich verstehe es nicht, mir haben die Gelenke immer wehgetan. Ich will mir noch Stats dazu raussuchen, aber mit freien Auge sehe ich, dass sich viel mehr Leute mit wenig oder gar keine Fremdeinwirkung auf Kunstrasen verletzen, sprich Bänderverletzungen, und das wäre dann auch so ein Kandidat. Und wenn Pete Werner out ist, vielleicht vor der Season, auch wenn Demario Davis gut spielt und auch wenn Kane Ellis einen guten Job gemacht hat, über den Impact müssen wir, glaube ich, nicht sprechen.
Nein, da noch weiteres Update. Eric McCoy, wie sieht's da aus?
Habe ich auch noch nichts gelesen. Stimmt mich jetzt auch nicht wirklich positiv. Ist alles leider noch nichts draußen. Ja, also ich erwarte jetzt nicht, dass einer von den drei, also Davenport war der dritte, ich glaube nicht, dass irgendwer von denen Mittwochsreport trainieren wird. Ich glaube, die werden alle nicht trainieren. Und ja, ich hoffe, dass man irgendwelche News bekommt, auch eine, die dann irgendwie ein bisschen die Wahrheit reflektiert. Wir wissen ja, in der jüngsten Vergangenheit ist auch nicht immer der Fall. Ah ja, tut weh. Nicht nur den Spielern, definitiv, sondern auch den Fans.
Dann lass uns den Two-Minute-Drill noch durchgehen vor der Halbzeit, der ja am Ende in Punkten endet. Schnell zusammengefasst, wie hat er dir gefallen und hast du auch das Gefühl, also ja, dass Chris Olave oft gesucht wird, haben wir mittlerweile auch schon geklärt, dass sich Dalton sehr viel auf ihn einschießt. Übertreibt man es nicht ein bisschen damit? Ich meine, ja, es ist unser First-Round-Wide-Receiver und so weiter und so fort, aber du hast auch einen Glasquan Smith, der mal einen Ball gefangen hat in der NFL, den du mal hinzuwerfen kannst, und auch Marcus Callaway. Ich meine, Callaway war noch eher eingebunden und den hat er gesucht, aber also mir geht es immer bisschen in wichtigen Momenten, weiß man so, nimm Chris Olave aus dem Spiel und du kannst den Saints damit sehr, sehr wehtun oder trübt da mein Bildnis von unserem Two-Minute-Drill vor der Halbzeit?
Ich glaube, das, was die Saints gerne machen, ist vor allem Zone attackieren. Du willst eigentlich gegen die Saints, das war, du wusstest, du kannst gegen Breeze keine Zone-Defense spielen, weil er dich schlagen wird. Und wenn Zone-Coverage gespielt wird, wird fast ausschließlich Chris Olave gesucht, weil er einfach da wie ein Veteran spielt, er findet die Softspots so gut, das schaut einfach so leicht aus. Da ist immer das wirklich Schwierige. Routen laufen ist das eine, aber wissen, wie man in gewissen Situationen Routen laufen muss, das ist was anderes. Und dass er auch gegen Press Man Coverage gut spielen kann, ja, frag Marcus Peters. Lauft eine Route auf 15 Yards. Beim Release war der Cornerback auf einem halben Yard bei ihm. Beim Cut 15 Yards später war er nicht mehr im Bild. Also das kann er. Wenn ich gleich übergehen kann zum Two-Minute-Drill, ist mir jetzt öfters aufgefallen, gefällt mir überhaupt nicht. Finde ich absolut beschissen. Du startest nach 2 Three-and-Outs bei genau 2 Minuten mit 3 Timeouts an der eigenen 25-Yard-Line. Startest mit einem Tip-Ball. Das war übrigens das exakt gleiche Play wie der Pick-6 gegen die Cardinals, wo man auf Callaway geworfen hat. Auf der Outside wurde da nichts gesucht, sondern war wieder ein Pass über die Mitte, wahrscheinlich auf Olave. Danach ein guter Run, was ich auch gesagt, der auch so legitim war als Drawplay. Es war 3-1, Quarterback Sneak für einen First Down. Zeit läuft weiter, das war das, wo sich McCoy verletzt hat. Das haben die Saints gar nicht zuerst realisiert, deswegen sie wollten sich Zeit lassen. Das heißt, inside 2 minutes, du musst dafür einen Timeout nehmen dann. Sprich, es sind 39 Sekunden und ein Timeout nach 3 Plays vergangen. Das ist in einem 2-Minute-Drill, wo du 75 Yards gehen musst für einen Touchdown, verdammt viel. Dann auch war zwar ein schönes Play auf Smith für den First Down, Zeit läuft aber weiter. Callaway danach auf eine Slant, ja, macht gute Yards, Zeit läuft wieder weiter. Dann hast du Second and 3, schönes Play wieder auf Callaway durch die Mitte, lass ich mir einreden, weil das bringt dir gute Yards. 33 Sekunden und du musst das zweite Timeout nehmen. Du hast einen Ball an der gegnerischen 32-Yard-Line, du wirst auf Kamara für ein Yard, der in dem Moment keine Chance hat, irgendwie auf die Sideline zu gehen, wo kein einziges Mal, bis dahin, kein einziges Mal die Sideline gesucht wurde. Dann bist du bei 25 Sekunden und keine Timeout mehr. Und dein Gameplan ist dadurch völlig anders. Du könntest zu dem Zeitpunkt noch, du weißt, 2 Minuten sind viel und willst dem Gegner nicht viel Zeit geben. Aber du bist so fahrlässig damit umgegangen, dass du dich aus 2 Minuten mit 3 Timeouts, wo bei einer Incompletion oder wenn du out of bounds läufst, die Zeit stehen bleibst, bist du plötzlich bei 25 Sekunden keine Timeout mehr, und du hast noch an die 30 Yards zum Gehen, ist es verdammt beschissen. Weil du weißt, wenn du jetzt da irgendwie weiß ich nicht, du musst out of bounds, du machst ein Play, was über die Mitte ist, dann hast du ja Pustekuchen, hast du Probleme. Und verstehe ich einfach nicht, weil wir haben das Calling vorher angesprochen, Das verstehe ich aber nicht. Das ist einfach fahrlässig, wieso du dann nicht ein bisschen mehr. Das heißt ja nicht, dass du gar nicht die mit attackieren sollst, weil die ist ja dann offener. Aber du attackierst die Sideline gar nichts mehr. Du versuchst es gar nicht mehr. Das verstehe ich einfach nicht.
Vor allem die Thematik ist für mich 25 Sekunden, keine Timeouts und du hast noch 32 Yards zu gehen. Sprich, also A, hast du massiv Stress und auch jeder weiß, Endzone attackieren, ja, musst du tief gehen, musst du Risiko gehen. Also finde ich auch nicht gut aufgeteilt, wie man es gemacht hat. Zum Drill gehe ich voll mit, gefällt mir nicht. Und es war halt, ja, wir dürfen Drew Brees nicht hinterherheulen, ist auch klar. Es ist einfach zur Vergangenheit leider, zu einer schillernden Vergangenheit. Aber Drew Brees hast du halt gewusst, der managt das runter. Das ist schade, dass man sich das ein bisschen, ja, da ein bisschen die Coolness genommen hat, ein bisschen die den Einfall.
Ich sage auch nicht, dass du gar nicht durch die Mitte gehen sollst. Das hat der Brees hat immer die schöne Balance gefunden gehabt. Das ist mir schon aufgefallen. Ich habe es mit Winston gar nicht mehr so im Kopf. Auch schon bei Dalton, das war gefühlt jeder Two-Minute-Shoot, dass einfach die Zeit so schnell verronnen ist, dass man einfach, ich weiß nicht, ob man es einfach zu konservativ spielt, weil dass man sagt, man ist dankbar für die Yardage und man nimmt zur Not auch die 3 Punkte, aber ja, das hat wehgetan. Und dass man dann natürlich kurz vor der Halbzeit da dann Callaway war das, dass man den da so übersehen hat, den so überworfen hat, das hat dann natürlich richtig, richtig wehgetan.
Ja, definitiv. Naja, auf jeden Fall 14-3, wahrscheinlich mit die schlechteste Halbzeit seit Jahren von uns. Ich weiß nicht, ob du das so mitgehen möchtest. Wie gesagt, hat mich dazu
gezwungen auszuschalten. Ganz schlimmere, aber ich kann jetzt gerade an keine denken.
Also mir fällt aus dem Stegreif wirklich keine ein. Aber gut.
Das war, glaube ich, jetzt dieses Jahr, glaube ich, auch nicht
so. Ja, gut, geil. Das war auch nicht wirklich ansehbar. Da gebe ich dir recht. Naja, die Ravens kriegen den Ball aus der Halbzeit raus, was mich an der Sache stört. Haben Holding, stehen bei 21, gibt es eine Roughing the Passer-Strafe, ob die gerechtfertigt ist oder nicht. Also ich würde auch sagen, sie war gerechtfertigt. Man kann alles diskutieren, aber du, mein Gott, sowas ist dann wieder so der nächste mentale Breakdown, wo ich sage, da jetzt eine Strafe, das ist die absolut dümmste Strafe, die du ziehen kannst. Ja, die Ravens kommen nicht wirklich mehr nach vorne, kannst du als Fico schießen. Natürlich ärgerlich, dass du ihnen da gleich wieder 15 Yards geschenkt hast. Saints wiederum haben eigentlich einen guten ersten Drive in Halbzeit 2. 12 Plays, 7 Minuten. War zwar auch mal ein bisschen abgehackt, würde ich jetzt sagen. Also es war jetzt kein ganz flüssiger Drive, war wahrscheinlich der beste Drive im Spiel.
Mhm. Und das war auch der Drive, wo Taysom Hill einmal geworfen hat und einmal gelaufen ist. Also alle Plays, was Taysom Hill hatte, waren in diesem Drive. Lass ich jetzt einfach so stehen. Pass auf Olave für 13 Yards und ein neues First Down. Und First Down, Lauf für 6 Yards, 2. und 4. Hast du mehr Möglichkeiten, was ist das nächste Play? Andy Dalton wird gesackt, hat Glück, dass ein Ball nicht fumbelt und noch verliert. Und ja, das ist halt, das ist mir schon öfters aufgefallen mit Taysom Hill, der bringt dir auf diesen frischen Wind rein und direkt danach alles wieder zerstört.
Ja, halt auch wieder raus, ja. Und ja, weißt du, wirst an der Baltimore 10 gesackt bei 3 und 4. Ja, kann ja passieren, aber nicht in solchen Momenten. Nicht, weißt du, hättest du auf 14-10 rankommen können. Und das wäre, glaube ich, das hätte nochmal so eine richtige Energie auch gebracht. Weil so 14-6 war die Hoffnung auch noch nicht dahin. Gerade dann schafft man es endlich mal 3 and out, die Ravens dann zu halten, schnell den Ball wieder zu bekommen. Und dann kriegst du es halt auch wieder nicht auf die Reihe. Auch wieder 3 and out, Dalton wird gesackt. Ja, McCoy zu dem Zeitpunkt nicht im Spiel. Auch O-Line, wir haben sie so gelobt gehabt. Das Spiel gegen die Ravens war eher jetzt ein bisschen Rückschritt, oder?
Ich glaube, bis ins vierte Quarter rein, ich kann mich täuschen, ich glaube, hatten wir minus Yardage bei Third Down. Also Third Down Efficiency, und man muss auch sagen, Blake Gilligan sollte sich auch ein bisschen in den Griff bekommen. Der hat die Scheiße am Fuß, was schön und gut ist, aber dann putzt er doch mal die Schuhe und knallt das Ding wieder so raus. Es ist nicht so, dass er es nicht kann. Er kann es ja, aber Ja.
Und ab ja, definitiv, wenn du dir Panther anschaust, die Ravens starten an der eigenen 37. Ja, dann willst du doch nicht kein Touchback, aber wie du sagst, also Gillikin stark abgebaut. Das ist zum einen der besten Panther dieses Jahr, wenn du dir das anschaust, von der Statistik her einer der schlechtesten. Wie du sagst, hast du Scheiße am Schuh, dann putzt du dir mal, weil langsam so kann es ja nicht weitergehen. Ja, dann halt auch, da hast du dann schon wieder den Dämpfer eigentlich gehabt, weil die Ravens können scoren, gehen dann, oder bauen ihre Führung weiter aus. Ein bisschen schade zu dem Zeitpunkt, sind mit 20-6 dann in Führung. Und dann weiß ich nicht, ob es hektisch wurde. Ich habe die Interception gerade nicht im Kopf, muss ich dir sagen. Aber hier bei erst an 10 Interception, bitte, Jules, deine Meinung.
Es war ein Tipp-Ball. Er wollte auf Trigger Smith werfen. Was mir aufgefallen ist, Andy Dalton hat viele Tipp-Bälle. Ich sag, so wie der war, was glücklich und in 9 von 10 Fällen sieht der Linebacker nicht mal, also Justin Houston, einen Ball angefangen hat, wo der Ball hinfliegt. War halt der 10, war bei uns das 10. Mal. Er starrt mir schon viele Receiver oft nieder. Das ist halt, du hast keinen fixen Quarterback. Das heißt, er kann nicht so durch die Progression gehen, wie wenn er jetzt die ganze Offseason trainiert hat. Das mache ich ihm gar nicht zum Vorwurf. Aber wenn du Receiver oder eine Seite niederstarrst, dann wirst du öfters getippte Bälle haben. Das war nicht die erste Interception von einem Tipp-Ball. Und ich bezweifle auch, dass es die letzte sein gewesen ist, wird, war von Andy Dalton dieses Jahr. In der Situation war es Pech, aber es ist mir schon das ganze Spiel und eigentlich die letzten Wochen aufgefallen, dass es immer öfters passiert. Er ist ja jetzt nicht gerade so klein, er ist ja kein Drew Brees oder Russell Wilson. Ja.
Ja, das war der Todesstoß fürs Spiel, weil die Ravens kriegen an der New Orleans 17 den Ball, laufen in die Endzone. Er steht 27-6 bei noch 6,55 und deine Offense hat de facto fast nichts zustande gebracht. Ich glaube, der Touchdown von uns ist Kosmetik. Mich hat der Touchdown-Run dann von Juwan Johnson so ein bisschen daran erinnert, wenn es bei uns hinten, also Spiel ist gewonnen, dann siehst du, dass hinten Bier aufgebaut wird und. Da tackelt man dann auch nicht mehr alles weg, weil man will ja eigentlich dann doch sein Bier ungeschoren genießen können. Deswegen, so können wir das Spiel eigentlich mal beenden, weil...
Darf ich eins noch...
Soll ich mal jetzt die Grundsatzdiskussion dann anfangen? Eins darfst du natürlich noch sagen.
Der Draft hat begonnen. Okay, Forster. Cool, sie haben es eigentlich, Caesar Reese auf ESPN eingetragen, weil es war eigentlich, alle haben sich bewegt, nur der Center nicht, das war Caesar Reese halt. Okay, du bist dann erst an 15. Du laufst mit Aaron Kamara, minus 4 Yards. 2019, Callaway auf, das war so ein kurzes Slant. 3rd-and-14, Olave für 11 Yards. Der Pass selber war aber für minus 2 Yards, das war ein Screen. Auf Callaway war der Pass für 5 Yards. Du hast dich quasi aufgegeben. Und dann bei 4rd-and-3 riskierst du alles und dann beginnst du erst zu spielen. Dann hast du probiert No Huddle. Aber in den ersten Plays war es dir alles scheißegal. Wenn du es dahin aufgibst, dann gib's auf. Gib's aber richtig auf. Lauf den Ball, aus, Ende, fertig. Und was ich dann noch weniger verstehe, ist, das Spiel ist vorbei, 23 Sekunden, keine Timeouts mehr, du bist 14 Punkte hinten. Du läufst einmal noch mit Washington. Und lass dann die Zeit auslaufen. In einem Spiel, wo 4 deiner Starter dich schon verletzt haben. Eric McCoy, Alonte Taylor, Pete Werner, Marcus Davenport. Vor allem beim Runplay kann sich ein O-Liner schnell verletzen. Will ich das dann riskieren?
Und da sind wir jetzt bei dem
Du hast es im Drive vor schon aufgegeben, wie du es begonnen hast. Es sind Kleinigkeiten, aber gib auf. Ist okay. Wir haben scheiße gespielt, sie haben uns geschlagen. Gib auf. Wenn du dich da verletzt, es muss immer erst passieren, dass die Leute es checken, aber das ist dumm. Riskier, dann riskier. Aber du kannst dich in Drive 4 eigentlich schon aufgeben Weil das hast du an den Essen-Place gegeben, die wollen einfach nur mal die Zeit runterspielen und dann machst du so eine Scheiße. Das ist dumm. Das ist nicht so, dass du sagst, wir wollen jetzt noch mal einen guten Drive, das machst du im Drive vorher mit Juwan Johnson. Vielleicht passiert noch was. Aber, nee, das sind Kleinigkeiten und dafür sind die Saints prädestiniert, dass sie sowas machen irgendwie.
Und ich feuer jetzt zuerst mal, bevor ich gegen Gott und die Welt feiere, bevor wir jetzt noch einen kleinen Diskussionspart haben, allzu lang soll die Folge jetzt auch nicht ausufern, aber das ist sei gefragt.
Ich halte dich zurück.
Dennis Allen und Pete Carmichael und auch ein Mickey Loomis haben eigentlich Glück, dass sie, ja, New Orleans hat einen Anspruch, ich finde, als Medienlandschaft ist es weit nicht so wild wie New York, wie Vegas, natürlich, wie Los Angeles und so weiter und so fort. Aber ich hätte doch ein paar Fragen. Unter anderem das, was das sollte zum Ende hin und was sie gemacht hätten, wenn sich noch einer verletzt hätte wegen so einem Scheiß. Und B hat auch die Frage, ob man denn überhaupt einen Plan B hatte im Spiel oder wieso man krampfhaft versucht hat, Plan A durchzuführen und so weiter und so fort. Wir haben immer oft gesagt, gerade zu Sean Payton-Zeiten noch, wir würden ihn das eine oder andere gerne fragen, wieso bei 3-14 Screen und so weiter und so fort. Absolute Luxusprobleme. Ja, die Stimmung ist jetzt eigentlich genauso beschissen, wie es nach dem Cardinals-Game war, nicht so ein bisschen Weltuntergangsstimmung. Ja, auch Saints-Fans sind da sehr schnell, dass sich die Welt einmal schnell
ganz
dreht.
Ganz schnell.
Und ja, ich bin nicht dafür, und das sage ich jetzt hier offen, ich habe es ja auch schon in die Gruppe geschrieben, Schnellschüsse zu vermeiden. Ja, ich muss aber sagen, Dennis Allen ist seit Jahren mit Pete Carmichael in der Organisation. Wenn du deine Saisonziele verpasst, so, da sind wir zurück. Ich möchte mich für die technischen Probleme entschuldigen. Wir sind schon dabei, unser neues Aufnahmeprogramm zu suchen. Leider ruckelt es heute immer mal wieder, auch dass jemand aus dem Call rausgeschmissen wird. Da bitten wir um Nachsicht. Um reinzukommen, ich war bei meinem Anfangs-Rage dabei. Dennis Allen, keine Schnellschüsse und so weiter und so fort. Jules, der ist jetzt so lange in der Organisation dabei, man hat seine Ziele und das Saisonziel wird nicht sein, dass du 8-9 oder sowas gehst, sondern wenn der Turnaround nicht geschafft wird, was ich muss ich sagen, nach diesem desolaten Spiel gegen die Ravens, gerade eben mal die Hoffnung mal wieder eher bei Null ist, wenn die Saisonziele knapp verfehlt werden, dann müsste für mich von oben weg Köpfe rollen. Mickey Loomis wird es erstmal nicht sein, aber ich bin dann der Meinung, du kannst mit Dennis Allen dann in kein zweites Jahr gehen. Pete Carmichael, sind wir uns beide einig, das ist nach dem Jahr, auch wenn die Statistik vom Ravens-Spiel gar nicht mal so schlecht ausgeschaut hat für die Offense, dann braucht es neue Impulse einfach.
Ja, Carmichael, glaube ich, auf mehreren Ebenen, weil ich glaube, er hat auch nicht mal so Bock auf den Job, wie es früher mal hatte. Dein Bild ist eingefroren, aber ich höre dich noch. Also,
falls ich sehe dich auch noch und ich höre dich auch noch.
Perfekt. Nee, also falls es auch mit Ton oder so irgendwie die Störung gibt, wird es in der Zukunft hoffentlich nicht mehr geben. Das ist einfach Sandcaster Lust. Er hat dieselbe Konstanz wie die Saints momentan leider. Ja, Carmichael. Den Punkt mit Dennis Allen und Carmichael, dass sie sagen, sie sind so lange in der Organisation, ja, schön gut, aber die hatten, also Dennis Allen hat eine andere Rolle. Du kannst nicht sagen, dass es macht keinen Unterschied, ob du jetzt als Defensive Coordinator jetzt auch Coach bist. Wo man sich überlegen muss und wo sich auch Dennis Allen vielleicht überlegen muss, wir haben ja vom Formel 1 Podcast, diese Stelle ein bisschen mehr für Formula Pro, bisschen so wie Michael Masi, denke ich das, dass er sich einfach zu viel zumutet und zu viel machen möchte. Das, ich weiß nicht, ob es so ist, das ist etwas, was man sich auch unter Dennis Allen anschauen muss. Ich will ihn dieses Jahr noch nicht feuern, auch wenn es eine völlige Katastrophe ist. Ich sage, ein Head Coach musste immer mindestens ein zweites Jahr geben. Bill Belichick, erstes Jahr bei den Patriots, 5-11, nächstes Jahr Super Bowl.
Okay, das, deine Meinung?
Also
ich komme... ich will dich ausreden lassen. Also.
Ich überlege selber noch, es ist schwierig. Du weißt nicht, wie viel Schule hat jetzt wirklich der Coach. Er muss seinen Kopf hinhalten, müssen wir nicht reden. Aber wenn es dann heißt, und das ist auch Gott sei Dank, sage ich, Mickey Loomis ein Typ, der nicht nur aufs Oberflächliche schaut, deswegen, es gibt ja nach diesem Spiel, weil das jetzt auch wieder die Runde gemacht hat, Dennis Allen war jetzt wieder bei Mickey Loomis, das ist ganz normal nach dem Spiel, die besprechen nur, was hat seiner Meinung nach funktioniert, was hat nicht funktioniert, woran hat es gelegen? Wir kennen die alte Floskel. Deswegen, ich glaube, es gibt mehr Gründe, wieso das nicht funktioniert. Dass du beim Coach oder Koordinator ansetzen musst, ist klar. Und ich würde mir wünschen, Carmichael zu behalten, aber in einer anderen Rolle. Quarterback-Coach zum Beispiel, sowas. Das mochte er selber. Er wollte eigentlich nicht mehr Koordinator sein, sondern was kleinere Rolle annehmen. Deswegen ist da sicher auch nicht schlecht, wenn du sagst, am Ende des Jahres du bringst frischen Wind rein. Was ich auch sagen möchte ist, unsere Offense ist dennoch weitaus besser wie letztes Jahr. Und letztes Jahr wurde Carmichael eigentlich gar nicht angesprochen. Da hat man immer Sean Payton, wenn kritisiert. Carmichael ist, glaube ich, das erste Jahr, dass er da wirklich unter Kritik steht. Obwohl die Arbeit, die er letztes Jahr und heute gemacht hat, de facto fast gleich ist.
Ja, also zum Thema Carmichael muss man halt auch hinterfragen, wurde er mehr dazu gedrängt, um nochmal Offensive Coordinator zu machen? Wenn nicht, muss man dann auch halt sagen, wer immer ihn dazu gedrängt hat, ging auf jeden Fall nicht auf, muss eigentlich Konsequenzen haben. Und ja, ich verstehe das, dass du ein bisschen, also sowieso ein bisschen Kontinuität reinbringen willst, aber Dennis Allen als Head Coach hat einen miserablen, beschissenen Rekord. Dann sehe ich es ein bisschen anders als Manu. Ich sage immer noch, das Team hat vom Potenzial her eigentlich mehr drin und ich habe eigentlich keinen Bock, dass es nochmal ein Jahr verschwendet wird. Sei es, egal, wer nächstes Jahr Quarterback spielen wird, da nochmal mit Dennis Allen so ein Jahr, dann kannst du wirklich sagen, Kamara Prime, Hill Prime vorbei, die werden dir den Ring nicht mehr holen. Das würde ich vermeiden. Dann, wo ich auch zurück auf die bisschen liebliche Medienlandschaft New Orleans kommen möchte, die Einstellung. Dennis Allen labert mir irgendwas nach dem Spiel. Man ist nur ein Sieg hinterm Division, hinterm Erstplatz in der Division zurück. Nach so einem Spiel, da fällt es für mich schon komplett in der falschen Einstellung, weil das zu sagen ist. In meinen Augen absolute Verpönung von den Saints, von den Fans, von allem drum und dran. Du spielst das schlechteste Spiel im ganzen Jahr, ausgenommen das Panther-Spiel, eines der schlechtesten Spiele seit Jahren und stellst dich dann hin, ja, der Division-Sieg ist noch drin. Das mag ja sein. Aber für mich zieht da nicht die richtigen Schlüsse aus der Niederlage, sondern sollte man mal ganz kleinlaut sein, weil es am Ende, wer es gecallt hat, den ganzen Scheißdreck, den wir uns gestern anschauen durften, das war miserabel und so schaut für mich keine Selbstreflexion aus. Zudem, letzter Punkt, Einstellung. Ja, auch bei manchen Spielern muss ich das sehr arg hinterfragen. Du hast Führungspersönlichkeiten, die haben sich auch schon in der Mannschaft gezeigt. Kamara und Davis, auch der Taylor zum Teil als Rookie, aber auch an Körpersprache, nachdem es nicht lief, Andy Dalton. Fuck man, du bist Quarterback von dem Team. Geh mal voraus. Geh mal mit breiter Brust auch voraus und geh mal als Anführer da raus. Egal, ob du scheiß C trägst oder nicht. Auch ein Tyrann Mathieu ist mir da viel zu ruhig, viel zu stark. Leute, dann ganz ehrlich, ich brauche keine Lulatscher, die Milliarden verdienen, nur weil sie Veterans sind und das Maul nicht aufmachen können. Also ich habe gesagt, als Rookie, Chris Olave muss nichts sagen, Alan Taylor muss auch nichts sagen, aber als Andy Dalton, wenn du merkst, es läuft scheiße, dann schau, dass du den Kahn irgendwie noch aus dem Dreck ziehst, zumindest probierst. Und da fehlt mir jedenfalls auch die Körpersprache, wo ich sage, auf nächstes Jahr, tschö, brauche ich nicht. Lieber gehe ich mit einem Rookie-Quarterback dann unter, als mir sowas nochmal ansehen zu müssen.
Glaube ich nicht, weil wenn wir mit einem Rookie-Quarterback untergehen, heißt nach einem Jahr, passt, scheiß, Mickey Loomis hat keine Ahnung, wen er draften soll, das war alles Arsch. Das ist immer, Zukunft und Vergangenheit ist immer schöner, als es die Gegenwart ist, vor allem für Saints-Fans. Mit der Körpersprache, ja, aber nehme ich in eine Körpersprache bei einer Niederlage, wo du sagst, das war die richtige Körpersprache.
Also mir hat der kämpferische Aspekt komplett gefehlt. Es ist ja egal, ob du 20 Punkte hinten bist oder. Du trägst Schwarz-Gold, du spielst zu Hause vor 65.000 Zuschauern oder was und dann, dass du dich am Ende aufgibst, den letzten Drive und einfach meinst, es wird nicht mehr, okay, aber für mich war das ganze Spiel über, auch dann in den Highlights siehst du, wie schnell die Köpfe gehangen sind, wenn mal was nicht funktioniert hat. Für mich war da sehr, sehr wenig Wille und Kampfgeist erkennbar. Gerade bei Veterans, die eigentlich vorangehen müssten, die auch dafür bezahlt
werden. Aber ich frage generell, wo war dieser Kämpfergeist beim Spiel gegen die Raiders, wo wir es dominiert haben? Das war ja locker flockig, das hat jetzt so das Gewicht, das hat sich keiner angestrengt. Könnte ich jetzt auch sagen. Die Sache mit der Körpersprache ist, wenn du dominiert wirst und du hast Spiele leider, wo du dominiert wirst, weil nach den Raiders, wir haben alle geredet, wie gut das die Saints gemacht haben. Es hat keiner gesagt, wie scheiße das die Raiders gemacht haben. hat kein einziger Saints-Fan davon gesprochen. Wieso sollen die auch? Wir, unsere sind nur die Saints. Wenn wir gewinnen, spielen wir gut. Wenn wir verlieren, spielen wir scheiße. Und so ist dann auch die Körpersprache. Gewinnen wir, ist das, haben wir eine positive Körpersprache. Verlieren wir, haben wir eine scheiß Körpersprache. Das Problem ist, wenn du dominiert wirst und du wirst, du kannst nicht jedes Mal besser sein wie der Gegner. Geht nicht. Schau dir die Bills an. Sie haben gegen die Jets verloren. Wenn du ein scheiß... Ja, auch Vollprofis haben Tage, wo sie nicht ihre komplette Leistung abrufen können. Das ist so.
Mir geht es ja nicht um die Leistung, mir geht es ja um den Stolz und den Kampfgeist und ganz ehrlich, der hat nichts mit der Leistung zu tun.
Was hast du genau nicht gesehen?
Okay. Für mich, wie gesagt, hast du dich komplett einfach schon viel zu früh aufgegeben. Für mich war da nicht der Wille erkennbar. Und jetzt drehen wir das, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, weil du kannst es nicht vergleichen. Aber Erik, sei gegrüßt an dieser Stelle, würd's freuen, wenn du als Fußballer einer Traditionsmannschaft, nimm mal Union Berlin, 1860 München oder, so einen blutleeren Auftritt zu Hause bringst und zu Hause wirklich dominiert wirst, gehst danach in die Kurve zu den Fans, um Danke zu sagen, dass sie da waren, was meinst du, was du dir da anhören darfst? Und das fehlt mir leider auch ein bisschen, auch von der Fanbase in New Orleans, dass du dir dann nicht mal Dalton in die Kurve holst oder mal den und den in die Kurve holst, ist ja scheißegal, welche Namen, auch einen Matthew, und denen auch mal klar machst, hey, ihr spielt hier für eine besondere Franchise und entweder, heißt, schlecht spielen, ist das eine, sich aufgeben, keinen blutleeren Auftritt hinzulegen und nicht zu kämpfen, ist das andere. Und da muss man ansetzen, weil ich sage, das sind Grundtugenden beim Football und wenn du die schon nicht auf dem Rasen bringst, dann kannst du es gleich sein lassen. Wie gesagt, einen schlechten Tag kann jeder mal haben, aber blutleer, ohne Leistung und ohne Willen zu spielen, sorry, kann ich nicht unterstützen. Und das soll auch für heute mein letztes Take gewesen sein, weil wir verplappern uns nämlich schon wieder.
Ja, aber ich will nur eins dazu sagen, da ist halt Football auch ein undankbarer Sport. Im Fußball, da kannst du sagen, da machst du eine Grätsche oder so. Und wenn du den Gegner wegschneidest, du machst irgendwie ein Statement, das kannst du da schnell machen. Im Football, da kriegst du alle 30 Sekunden so richtig eins aufs Maul. Und das tut wirklich weh. Du kriegst im wahrsten Sinne des Wortes eins aufs Maul. Du bist fertiger, es ist anstrengender. Deswegen, es schaut vielleicht nicht so aus, aber nur weil es so nicht ausschaut, heißt es nicht, dass kein Kämpfergeist dabei ist. Natürlich, wenn jetzt im letzten Drive, wenn der schon alles vorbei ist, das ist natürlich was anderes. Aber das ist etwas, es ist halt, Football ist das so ein undankbarer Sport, weil es dann wirklich so aussieht, als hätten die keinen Bock. Aber wenn es im Football nicht funktioniert, dann funktioniert es so richtig nicht. Und das schaut dann auch richtig beschissen aus. Und ich bin da eher der Meinung, das kann ich aus amateurhaften Bedingungen sagen, je ruhiger du in den Situationen bist, desto besser. Weil gib mir noch diese 30 Sekunden aus eigenen Nähkästchen zu sagen, da weiß ich, dass wir von früher, wir haben unseren Franchise Quarterback verloren, das war Nationalteamspieler, Europameister, alles. Der weg. Wir waren eine junge Mannschaft, alle mit wenig Erfahrungen. Was passiert ist, wir hatten vor allem gegen Rivalen, wir haben, glaube ich, erst einmal gegen den gewonnen aus 6-7 Spielen. Es wird immer emotionales Spiel. Wir sagen vor jedem Spiel, jedem letzten Training, wir gehen jetzt eine halbe Stunde durch, wir bleiben ruhig, wir bleiben mit dem Kopf bei der Sache. Und meistens sind es genau die Leute, die das sagen, die dann ihre Nerven verlieren. Und sie zeigen Emotionen. Sie zeigen eigentlich genau das, was sich dann viele Fans wünschen. Und genau das ist eigentlich das, was einen Untergang bringt. Weil du brauchst in den Situationen, wo du dir als Fan eigentlich am wenigsten wünschst, wo du sagst, jetzt reiß ich mal verdammt doch meinen Arsch auf, bin ich als Hobbyspieler der Meinung, brauchst du die Ruhe. Ja, natürlich, es hat einen Impact auf die Einstellung, aber es ist halt leichter gesagt, dass wenn du down aufs Maul kriegst, den Arsch aufzureißen, wie wenn du einen Gegner komplett dominierst. Das geht einfach nicht.
Haben wir auf jeden Fall nicht immer, wir haben ja sowieso nicht immer die gleichen Standpunkte, was ja auch schön ist, dass wir ein bisschen was zu diskutieren haben. Ich glaube, Thema Selbstreflexion sollte jeder sich mal ein bisschen bei den Saints die Woche sich damit beschäftigen.
Auf jeden Fall.
Wird wichtig
Gott
sein.
Gott sei Dank eine kurze Woche. Gott sei Dank eine kurze Woche mit Monday Night Football klar. Und jetzt.
Du kannst es schnell wieder gut machen. Ich bin gespannt, ob sie das so weit hinbekommen. Jules, Warm-up eventuell mal ohne uns. Tim und Philipp stehen da eventuell in den Startlöchern. Da wünsche ich, also ich bin auf jeden Fall nicht dabei, deswegen euch schon mal viel Spaß, wenn ihr mich nicht hört. soweit von meiner Seite aus. Entschuldigt die kleinen Probleme und Hängerchen. Wie gesagt, sind wir auch dran, dass das wieder in gewohnter Aufnahmequalität für euch zur Verfügung gestellt wird. Spätestens von meiner Seite aus auch vielen Dank für die Diskussion. Auch wenn es zurzeit nicht so viel Spaß macht, Science-Podcasts aufzunehmen. Also wegen euch schon, aber wenn du dir solche Spiele halt dann nochmal anschauen musst, nochmal analysieren musst, und dann nochmal eine Stunde drüber sprechen musst.
Ist lieber gehört als die Warm-Up. Deswegen, also es gibt halt mehr zu diskutieren. Und es sind ja Sachen, es sind Diskussionen. Und es ist ja schön, ich stehe oft mit meiner Meinung oder nicht mal mit meiner Aussage alleine, aber eben halt, wie ich es formuliere. Das ist okay. Manuel steht oft völlig alleine da. Viele stehen oft alleine da. Und das ist halt auch das Schöne an Diskussionen. Und ja, das mit der Qualität. Spätestens, wenn die Saints wieder besser spielen, werden auch hoffentlich die Qualität der Aufnahme wieder besser sein. In diesem Sinne fokussieren wir uns auch darauf, dass am Freitag schon wieder alles wieder tiptop läuft. Wenn es dann heißt, warum gegen die Steelers.
Ich habe noch einen Punkt, einen kleinen positiven Punkt in Anführungsstrichen. Alvin Kamara ist sowieso dabei, der größte oder einer der größten Saints-Spieler aller Zeiten zu werden, sämtliche Rekorde auch zu brechen, hat mittlerweile 8263 Scrimmage Yards, hat damit Mark Ingram überholt und ist jetzt noch ca. 1500 hinter Marcus Colston. Mal schauen, wenn er fit bleibt, eine Marke, die er brechen kann. Ja, Jules, soweit, vielen Dank. Wir hören uns sicherlich bald wieder und ich beende die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten: Who dat? We'll be right back.